Lange nicht gesehen. Neues aus dem Blinden- und Sehbehindertenverband. Wenn ich eine Reise machen will, irgendwo hinfahren will, dann gucke ich im Internet schnell, wann fährt der nächste Zug. Dann gehe ich zum Bahnhof, kaufe mir eine Karte und setze mich in den Zug, fahre dahin, schaue mir alles an und wenn ich keine Lust mehr habe, fahre ich wieder zurück. Eine ganz einfache Angelegenheit. Reisen kann aber auch anders sein für Menschen zum Beispiel, die nicht gut sehen können. Und eine, die sich mit diesen Themen beschäftigt, ist Nadine Sabbat vom Blinden- und Sehbehindertenverband, so heißt es, glaube ich, richtig. Und mit ihr möchte ich heute sprechen über das Thema Reisen, wenn es mit dem Sehen nicht mehr so gut oder gar nicht mehr klappt. Hallo Nadine.
Hallo Marie.
Das war jetzt eine lange Vorrede. Ich habe versucht, irgendwie einzusteigen, denn für mich ist das Thema, nicht gut sehen zu können, sehr fremd, weil ich diese Probleme nicht habe. Und es gibt aber viele Fallstricke oder Schwierigkeiten, die beim Reisen auftreten können, wenn man nicht gut sieht. Wo fängt das denn eigentlich an? Schon bei der Haustür oder wahrscheinlich bei der Sache, ich gucke mir einen Zug aus im Internet, oder?
Das fängt schon mal damit an, mir zu überlegen, wo möchte ich eigentlich hinfahren? Weil ich muss erst mal gucken, ist mein Reiseziel auch für mich barrierefrei? Kann ich mich dort orientieren? Gibt es da Leitsysteme? Gibt es da eine Beschilderung? Gibt es überhaupt ein Hotel, eine Unterkunft, wo ich unterkommen könnte? Wie, oder wenn ich nur einen Tag wegfahren möchte, kann ich da mir was anschauen ohne Hindernisse?
Wie erfahre ich das?
Es gibt inzwischen sehr gute Internetportale, wo man sich erkundigen kann. Aber auch das ist so eine Sache. Also man braucht schon sehr viel Zeit, um sich auf eine Reise vorzubereiten.
Bedeutet das dann, dass die meisten Menschen, die nicht oder gar nicht gut sehen können, eher an Orte fahren, wo sie schon waren? Oder ist es relativ gut möglich, wenn man einen Ort gefunden hat, der barrierefrei in dem Sinne ist, auch neue Orte zu erkunden?
Das ist, glaube ich, von Mensch zu Mensch auch verschieden, je nachdem, wie man sich das auch zutraut. Inzwischen gibt es in Deutschland einige Ferienheime, die nennen sich Aura-Pensionen für Menschen, die auch längere Zeit mal Urlaub machen möchten. Die sind speziell auf die Bedürfnisse von blinden und sehbehinderten Menschen eingerichtet. Da gibt es ein Leitsystem im Haus, akustische Signale, Personal, das sehr, sehr zuvorkommend ist und einem sehr viel hilft. Dort werden Ausflüge angeboten, die dann auch organisiert sind. Es gibt Reiseunternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, auch Reisen durch die ganze Welt, wo man zum Beispiel auch eine 2:1 Betreuung hat, also wo sich immer eine sehende Person um zwei blinde Menschen kümmert. Und dabei merkt man schon, dass diese Reisen wahrscheinlich auch sehr teuer sind.
Ist quasi Alleinreisen nicht zu empfehlen? Also nehmen jetzt Leute, die du kennst, die nicht gut sehen können, meistens jemanden mit?
Also ich denke schon.
Sei es so eine organisierte Betreuung oder auch Freunde,
Bekannte? Also optimal ist natürlich, wenn man einen Bekannten hat, den man mitnehmen kann. Wobei ich dazu sagen muss, also für diese Begleitperson, auch wenn es einmal rund um die Welt geht, ist das nicht wirklich Urlaub, der mit Erholung zu tun hat.
Warum?
Ja, weil man schon dem blinden Menschen sehr viel assistieren muss. Ja, also man ist ja als Einzelperson dafür zuständig zu gucken, wo fährt der Zug ab, an welchem Bahnsteig, wann wird das Flugzeug aufgerufen. Selbst ein Schnipsel Papier in den Mülleimer zu werfen, kann man nicht einfach sagen, hier hinter dir steht ein Mülleimer, werf den mal rein. Wo sind die Abtrockentücher in der Toilette? Ist die Toilette überhaupt sauber? Ne, alles solche Dinge, also man ist wirklich eigentlich 24 Stunden rund um die Uhr dann damit beschäftigt, für zwei Menschen zu denken oder zu handeln oder zu organisieren.
Ich hatte vorhin in meinem Beispiel den Zug als Verkehrsmittel gewählt. Wenn ich jetzt zum Beispiel einfach mal an einem Tag rausfahren will, irgendwo anders hin, ist der Zug ein gutes Verkehrsmittel? Oder, weiß ich nicht, versuchen dann Leute doch jemanden zu finden, der Auto fährt oder irgendwie sie anders zum Ziel bringt?
Also der Zug an sich hat sich schon sehr bewährt. als Reisemittel. Zum einen, weil die Bahnhöfe heutzutage relativ barrierefrei sind, zumindest die großen. In kleineren ist das dann auch schon wieder ein Problem, weil dann das Leitsystem fehlt oder weil es keine Ansagen mehr gibt. Also es gibt, je kleiner der Bahnhof, gibt es nicht mal mehr eine Ansage vom Band. Dann steht nur noch da, jetzt kommt ein Zug, aber du kannst es nicht lesen, wo er hinfährt. Oder Durchfahrten werden gar nicht angesagt und dann stehst du auf diesem Leitstreifen und auf einmal schießt ein ICE an dir vorbei. Vorteil der Bahn ist natürlich, es gibt diese 3S-Zentrale. Da kann man anrufen und kann sagen, ich bin blind. Das geht natürlich geht auch für andere Menschen, Rollstuhlfahrer, wenn man etwas älter ist und nicht mehr so gut zurechtkommt. Also das ist jetzt nicht speziell auf die Blinden. Und dann kann man anrufen und sagen, ich möchte gern eine Mobilitätshilfe. Und dann meldet man sich 20 Minuten vor Reisebeginn am Service Point am Bahnhof, wird dann zum Zug gebracht. Die gucken auch, wo der Platz ist, wenn man einen reserviert hat, wo man dann einsteigen kann. Witzigerweise können die da nicht mit einsteigen und einem den Platz suchen. Also man wird in die Tür reingeschoben und dann heißt es, wenn sie jetzt nach links gehen, in dem Abteil ist der zweite, dritte, vierte Reihe, sollte ihr Platz sein. Und da ist man schon wieder dann auf sich selbst gestellt.
Das heißt, wenn da jemand zufällig sitzt auf dem Platz, dann kriegt man das nur mit, weil man sich auf den draufsetzt.
Ja, also man muss dann schon die Fahrgäste fragen oder es gibt jetzt die relativ modernen ICE, aber auch nur die ICE, die haben schon Blindenschrift, Zahlen an den Sitzen, an den Lehnen so von außen. Aber das sind relativ wenige noch. Aber es ist schon schwierig. Und wenn einem dann noch ein Fahrgast vielleicht entgegenkommt, weil sein Platz am anderen Ende des Zuges ist, ist es schon schwierig. Also wenn man Glück hat, hilft der Zugbegleiter und wenn er das dann schon mitbekommt. Aber ja, irgendwo ist immer ein Problem.
Oder eben andere Fahrgäste, wenn ich quasi sehe, es kommt mir jemand entgegen im Zug oder irgendwo anders, der nicht gut sieht, sollte ich die Person eigentlich ansprechen, ob ich helfen kann oder lieber nicht? Das ist immer so ein bisschen die Frage.
Ja, ich kann auch nicht pauschal für alle antworten, aber ich denke, dass es generell schön wäre, wenn die Menschen sich untereinander ansprechen und sagen, sie sehen so aus, als könnten sie Hilfe gebrauchen, ich würde mich da anbieten.
Du hast eben schon öfter von diesen blinden Leitsystemen gesprochen. Ich habe mir die auch schon angeguckt und sehe quasi, es gibt Rillen im Boden, die meistens geradeaus gehen. Und dann gibt es manchmal Orte, wo sich mehrere von diesen Streifen treffen. Kannst du mal ganz kurz versuchen zu erklären, wie die funktionieren, diese Leitsysteme?
Es gibt eine DIN, in der genau beschrieben ist, wie sie sein sollten. Und diese Rillen sind nicht das komplette Leitsystem, sondern neben diesen 30 cm breiten Weg aus diesen Rillen, muss man links und rechts nochmal ungefähr 30 cm dazu denken. Also ist der ganze Weg etwas breiter, ich glaube sogar über einen Meter eigentlich, weil man kann sich ja vorstellen, ein blinder Mensch läuft ja nicht in einer Strecke von 30 cm Umfang, sondern der braucht ja auch, der hat einen Stock dabei, teilweise noch einen Hund oder sowas. Aber diese Linien dienen dazu, dass man mit dem Stock sich orientieren kann, wo geht der Weg lang. Und dann diese großen Platten kommen, das nennt man Aufmerksamkeitsfeld. Das dient dann dazu, dass man weiß, aha, hier könnte sich etwas in der Richtung ändern oder hier ist ja irgendwas Informatives für mich. Hier gibt es eine Kreuzung zum Beispiel, hier könnte ich nach rechts über die Straße gehen, nach links in den Bahnhof rein, geradeaus weiter käme ich zum Busbahnhof. Weiß ich natürlich nicht, wenn ich blind bin eigentlich, aber so ein Feld zeigt mir immer an, hier tut sich was.
Das heißt aber, wenn ich jetzt in eine neue Stadt komme oder da noch nicht war, müsste ich mich vorher informieren, wenn ich diesen Weg von der Straßenbahn zum Beispiel aus gehe, dass es irgendwann nach rechts gehen muss zum Bahnhof. Das müsste ich schon vorher wissen.
Genau, also das wäre natürlich optimal, dass ich wirklich vorher mich genau erkundige, wie komme ich wohin, weil es leider zwar diese DIN gibt, aber jede Stadt das anders handhabt. Also in Erfurt gibt es zum Beispiel das Blindenleitsystem an sich nur im Bahnhofsareal und in der Innenstadt gibt es ja gar keins. Da hat man sich noch an der DIN für Bodenindikatoren, so heißt die, ein bisschen orientiert, indem man gesagt hat, man macht unterschiedliche Belege. Diese glatten Gehwegplatten sind dafür da, dass man darauf langläuft und wenn man dann auf die Seite kommt, gerade in der Bahnhofstraße, wo das neu gemacht ist, und dann spürt man unter den Füßen dieses etwas kleinere Pflaster, dann muss ich als blinder Mensch erahnen, dass mich dieses Pflaster auf etwas aufmerksam machen möchte. Bestenfalls, dass hier jetzt die Fußgängerzone endet und auf der anderen Seite vielleicht die Gefahr einer Straßenbahn ist. Aber woher soll ich das wissen? Und dann komme ich in eine andere Stadt und die hat es genau andersrum gemacht. Oder ich komme in Erfurt vom Anger zum Fischmarkt und da ist es schon anders.
Du sagst, in Erfurt sind diese Blindenleitsysteme vor allem um den Bahnhof drum verteilt. Was wäre denn optimal oder welche Stadt ist denn so Vorreiter und wo befinden sich dann da die Blindenleitsysteme?
Ich glaube, also ich war in Deutschland noch in keiner Stadt, die da wirklich Vorreiter ist. Ich denke mal Marburg vielleicht. Das kann ich dir aber erst nächstes Jahr sagen, wenn ich mal dort war, weil da gibt es eine sehr große Blindenschule und auch eine Studienanstalt. Also da gehen blinde Menschen von der ersten Klasse bis hin zum Studium in die Schule. Aber ansonsten glaube ich, also ich selbst habe noch keine Stadt in Deutschland gesehen, wo es wirklich ein Blindenleitsystem gibt, was durch die ganze Stadt geht und dich da barrierefrei bewegen lässt. In Athen gibt es eins.
Da kann also Erfurt noch ein bisschen was machen, wenn es denn möchte. Ist wahrscheinlich für Menschen, die das selber nicht betrifft, kommt denen das gar nicht in Sinn, obwohl sie wahrscheinlich den Fachverstand haben müssten. Aber wenn du sagst, es in was Marburg quasi viel ist, es ist sogar eine Schule und so gibt, dann gibt es da Betroffene, in Anführungszeichen, die das Thema wahrscheinlich auch in den öffentlichen Fokus mehr rücken. Ich bin also irgendwie zum Bahnhof gekommen, fahre mit dem Zug, in dem ich meinen Platz gefunden habe. Und dann bin ich an dem Ort, wo ich vielleicht einfach in eine Ausflugsgaststätte gehen will. Was ist dann dort oder was könnten dort dann noch Punkte sein, die mich irgendwie verzweifeln lassen?
Ja, also du hast vielleicht sogar das Glück, ein super tolles Smartphone zu besitzen, was ganz viele Apps drauf hat, die dir helfen, dich in dieser fremden Umgebung zu orientieren. Die dir auch helfen, eine Gaststätte zu finden und dir auch sagen können, akustisch, wo der Weg dahin geht.
Wie meinst du akustisch?
Naja, also es gibt ja schon Navigationssysteme. Mhm. Also das müssen nicht mal spezielle sein, wobei ich glaube, da gibt es auch spezielle nochmal, die so ein bisschen so Weg beschreiben. Oder für Rollstuhlfahrer gibt es auch so eine App, wo man versucht, diese ganzen Städte inzwischen irgendwie kartografisch festzuhalten und dann kann man da hinschreiben und sagen, ich habe da einen Fußweg gefunden, der ist abgesenkt, da kann man mit dem Rollstuhl gut rüber und ich denke, sowas ist in der Blindenbewegung, läuft da auch was. Aber ansonsten musst du alleine in der Bahnhofsumgebung, musst du dich dann schon irgendwie durchschlagen. So. Und wenn du dann eine Gaststätte gefunden hast und auch irgendwie rausgefunden hast, hat die nun auf oder zu, musst du eine Speisekarte lesen können. Es sei denn, du hast sie dir vorher zu Hause in einer sehr akribischen Planung schon mal im Internet angesehen und vorgelesen gelassen oder dir da irgendwie erschlossen. Und wenn du Glück hast, gibt es das Gericht, das du dir vor 2 Wochen, als du dir die Reise geplant hast, auch an dem Tag.
Ja, sich die ganze Karte vorlesen zu lassen von dem Personal ist wahrscheinlich dann auch zu viel verlangt. Oder die haben gerade Zeit.
Die haben gerade Zeit, die freuen sich, dass ein Gast kommt. An der Nordsee gab es mal ein Projekt, wo für blinde Menschen Speisekarten hergestellt wurden, die dann über so einen Stift, gibt es da so einen Stift und dann kann man Etiketten damit besprechen und die hatten da mal so ein Projekt, dann hält man das so drauf und dann spricht es dir vor. Musst du natürlich immer wieder neu besprechen, wenn sich was ändert im Angebot oder im Preis. Und wir würden zum Beispiel, also das Angebot steht in Erfurt, Gaststätten, die sagen, wir hätten das auch gern. 2 Möglichkeiten, entweder wir machen auch mal so ein Projekt, dass wir sagen, also wenn sich eine Gaststätte bei uns meldet oder auch 2, 3, damit sich das lohnt, weil ein so ein Pen inklusive dem Besprechen und dem Produzieren kostet ungefähr 250 Euro. Mhm. Dann könnte man sich überlegen, ob man da auch mal ein Projekt draus macht. Oder wir haben auch blinde Menschen, die sagen, also wenn die Gaststätte an uns als Kunden interessiert ist, wir würden euch auch mal eine Speisekarte in Punktschrift schreiben.
Und dann habe ich mir ein Essen ausgesucht und jetzt fällt mir gleich der Film Erbsen auf 5:30 ein. Es wird sowas tatsächlich gemacht, dass beschrieben wird, wo auf dem Teller das Essen liegt.
Auf jeden Fall. Wenn wir unterwegs sind, eigentlich immer. Na, also wenn dann sobald das Essen kommt und der Kellner stellt das hin oder ist vielleicht auch ein bisschen verwundert, dass er einem das so über den Tisch reicht und man nicht selber zugreift, sondern dann irgendwann jemand kommt und der das für einen dann abnimmt, dass man dann schon sagt, also die Kartoffeln sind jetzt auf 9 und das Gemüse auf zwischen 6 und 8 oder so. Naja, anders geht's nicht.
Dinge, die zu bedenken sind, bevor man überhaupt eine Reise antritt. Und aus genau diesem Grund macht ihr vom Blinden- und Sehbehindertenverband einmal im Jahr eine Tagesfahrt. Warum genau macht ihr das und was ist das?
Ja, das kam vor einigen Jahren mal so der Wunsch unserer Mitglieder, dass wir doch einmal im Jahr zusammen irgendwo hinfahren könnten, weil es eben, wie gesagt, relativ schwierig ist, sich mit all diesen Sachen allein irgendwie auseinanderzusetzen und weil in Gemeinschaft doch auch vieles viel schöner ist. Und seitdem suchen wir uns ein Ziel aus, wo wir immer mal gern hin wollten, mieten uns einen Reisebus, organisieren das im Vorfeld alles durch ehrenamtliche Arbeit, den Bus zu mieten, die Gaststätte ausfindig zu machen, müssen uns was anschauen, also es soll schon auch so eine Abwechslung sein zwischen Gemütlichkeit, Beisammensein, Vereinsleben, Kultur, dass man was Neues dazulernt. Und dann muss man schon schauen, also ist das Ziel barrierefrei, kommt man da rein, wie ist das mit irgendwelchen Gegebenheiten, was man sich da angucken möchte, kann man zur Not auch mal was anfassen, wenn man es nicht
genau,
mehr sieht.
Genau, anschauen oder angucken ist ja wahrscheinlich nicht das Hauptziel bei so einer Reise, oder?
Ja, also man guckt schon, dass man sich so Ziele aussucht, wo auch viel über andere Sinne passiert. Ne? Also wir hatten schon Schokolade als Thema. Da nimmt man natürlich vieles über Gerüche wahr oder über den Geschmack. Oder in diesem Jahr fahren wir in eine Getränkefabrik, will ich mal sagen. Da ist es vielleicht auch ein bisschen anders. Man muss viel hören, also zuhören. Was auch teilweise anstrengend ist. Also so eine Führung sollte auch nicht zu lange sein, weil man ständig ja nur hört. Und in normalen Reisegruppen, denke ich, sind die Menschen auch nicht eine Dreiviertelstunde oder anderthalb Stunden komplett konzentriert und hören zu, sondern nehmen ganz viele Informationen auch über das Schauen irgendwie wahr. Und wenn das fehlt, dann lässt schon die Konzentration auch irgendwann nach. Na, dann haben wir das nächste Problem, dürfen da unsere blinden Hunde mit rein? Na, da gibt es ganz viele Orte, also gerade wenn es um Lebensmittel geht, gibt es Vorschriften, da dürfen dann Hunde generell nicht mit rein, da zählt so ein Führhund auch nicht immer als Hilfsmittel, sondern leider auch noch oft als Hund.
Der nicht rein darf. Wenn ihr jetzt zum Beispiel in dieser Getränkefabrik eine Führung bekommt, ist das eine spezielle Führung oder ist das eine normale Führung, die dort immer angeboten wird?
Das ist eine ganz normale Führung, die dort immer angeboten wird.
Und die weiß aber vorher, da kommen irgendwie eine Gruppe Blinde, Sehbehinderte und stellt sich ein bisschen drauf ein, oder?
Ich denke, dass die sich da schon gut drauf einstellen. Wir haben denen das gesagt und wenn das mit der Zeit zu knapp wird, dann brechen wir es eben ab. Oder unsere Teilnehmenden haben wir gesagt, also das würde auch relativ steil manchmal so die Treppen nach unten gehen in Kellergewölbe. Sie sollen sich überlegen, ob sie mitkommen möchten. Und trotzdem haben manche, die auch schon nicht mehr so gut zu Fuß sind, gesagt, ach nee, dann bleibe ich halt oben stehen und warte, bis ihr wieder da seid. Aber um allein mal das Erlebnis zu haben, wieder mal eine schöne Fahrt zu machen oder mit anderen zusammen zu sein, kommen die dann trotzdem mit.
Diese Fahrt wird am 10. Juni sein und im Vorgespräch hast du mir schon gesagt, der Bus ist voll. Es ist quasi auch vorwiegend für die Mitglieder des Blinden- und Sehbehindertenverbandes. Aber wenn jetzt jemand zuhört, der auch blind oder sehbehindert ist und da Interesse hat oder generell bei euch irgendwie mitmachen will oder Hilfe braucht, wie ist es am besten für den oder die, sich zu melden?
Also die Fahrt an sich ist wirklich schon ausgebucht. Da kommen auch viele, die dann eine Begleitperson für sich schon mitbringen, was natürlich für uns auch relativ angenehm ist, wenn man dann nicht hinter jedem irgendwie herrennen muss und gucken, dass dem nichts passiert. Unsere Ehrenamtler, die sich bei uns engagieren, mal ein paar Stunden uns unterstützen bei unserer Arbeit, die nehmen wir an dem Tag immer mit. Ansonsten kann jeder, der von Blindheit, Sehbehinderung betroffen ist oder Angehörige hat, die das betrifft, zu uns kommen. Wir haben jeden Dienstag Sprechstunde. Da kann man schon mal ein Erstkontaktgespräch führen, will ich mal sagen. Also ein Beratungsgespräch wohl an dem Tag nicht. Da gibt es dann extra Termine, dass man sich in Ruhe mal zusammensetzen kann, die Probleme besprechen kann und sehen kann, wie man weiterhilft. Oder wer sich engagieren möchte. Also wir freuen uns über jeden, der sagt, ich habe in der Woche 2-3 Stunden übrig und möchte mich bei euch irgendwie einbringen, weil ich das spannend finde. Das kann auch ganz vielfältig sein. Also das muss jetzt nicht unbedingt sein, dass man einen blinden Menschen irgendwo hinbringt. Also wir haben inzwischen, ist unser Verband so groß, auch gerade hier in Erfurt, dass wir wirklich an allen Ecken irgendwie Bedarf haben. Also selbst Studenten, die vielleicht sagen, ich müsste mal ein Praktikum machen oder möchte mich mal ein Semester nur einbringen, sind bei uns herzlich willkommen. Leute, die sich mit dem Internet auskennen, die gerne mal was schreiben und sagen, also ich könnte mir vorstellen, mal ein halbes Jahr lang mich um eure Homepage zu kümmern. Wir haben auch gelernt, dass Ehrenamt heute nicht mein ganzes Leben lang dauert, sondern auch mal nur ein halbes Jahr. Und da sind wir sehr offen.
Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband unterstützt Menschen, die von einem Sehverlust bedroht oder betroffen sind. Mit verschiedenen Aktivitäten setzt er sich dafür ein, dass Augenpatienten, Sehbehinderte und blinde Menschen ihr Leben selbstbestimmt gestalten können. Kontakt und weitere Informationen unter www.bsvt-erfurt.de.